Dies ist der Loyalty Talk, der Podcast rund um das Thema Loyalty Marketing. Spannende und praxisnahe Gespräche mit Experten aus der CRM- und Loyalty-Welt. Insights zu aktuellen Themen, Erfolgsfaktoren, Herausforderungen und Trends im Loyalty Marketing.
In dieser Episode des Loyalty Talk Podcast gibt es ein Special. Ich habe auf der D3Con in Hamburg ein Panel zum Thema Customer Lifetime Value und Loyalty moderiert. Gemeinsam mit Experten aus unterschiedlichen Branchen diskutiere ich die Frage, wird Loyalität zur entscheidenden Währung und wie lässt sich der Customer Lifetime Value ins Zentrum von Marketing und Steuerung rücken? Natürlich geht es auch um Loyalty-Programme. Wann macht ein Programm Sinn? Wie gelingt Differenzierung in gesättigten Märkten? Was schafft echte emotionale Bindung jenseits von Rabatten? Und wie spielen Koalitionsprogramme, eigene Clubs, Apps und CRM zusammen? Die Panel-Teilnehmer teilen zudem ihre persönlichen Loyalty-Highlights und konkrete Empfehlungen für die Praxis.
Ja, hallo zusammen. Schön, sind noch ein paar Leute hier für den Endspurt. Genau wie bereits angekündigt, widmen wir uns jetzt in der letzten Session des heutigen Tags oder der beiden Tage noch dem Thema Kundenbindung. Aber bevor wir einsteigen, machen wir vielleicht noch ganz, ganz kurze Vorstellungsrunde. Alex, möchtest du anfangen?
Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Alex Schlüter. Ich bin bei Flix. Flix kennt man als den Mutterkonzern hauptsächlich von Marken wie Flixbus, Flixtrain, aber zum Beispiel auch Greyhound in den USA. Sind mittlerweile in über 40 Märkten aktiv. Und bei Flix bin ich VP Marketing und Customer Product. Also zum einen für alle Marketingaktivitäten zuständig, aber auch für Produkt, was, glaube ich, wenn es um Loyalität und Love Brand und Retention geht, auch ein wichtiger Aspekt ist.
Ja, hallo, Uta von Dietze ist mein Name. Ich bin Vice President Commercial Performance für EMEA bei Wyndham Hotels and Resorts. Wir sind ein weltweit das größte Franchise-Unternehmen für die Hotellerie und haben insgesamt 8.300 Hotels und darunter auch ein Rewards-Programm, das heißt Wyndham Rewards. Und da haben wir momentan auch 122 Millionen Mitglieder und darunter, ja, für die EMEA-Region bin ich auch mitverantwortlich.
Okay. Ja, hi, mein Name ist Johannes Schmidt. Ich bin bei DM Drogeriemarkt verantwortlich für das Thema Customer Loyalty. Und im Prinzip ist es mein Job, Kundinnen und Kunden in das DM-Ökosystem einzuladen. Was bedeutet es genau? Wir betreiben die Kundenverbindungsprogramme Payback, Glückskind, aber machen auch die DM-App strategische Grundlage dafür. Und mit der Datengrundlage, die wir schaffen, steuern wir die Mediastrategie, die Contentstrategie, Performance Marketing.
Ja, hallo, mein Name ist Mareike. Ich bin die Senior Director für CRM bei HelloFresh. Ich nehme mal an, alle haben von uns spätestens in Corona gehört. Wir haben 8 Brands und sind weltweit in 18 Märkten tätig. Und unsere Mission ist, das Essen von Menschen für immer zu verändern in verschiedenen Bereichen. Ich bin hauptsächlich zuständig für die Umsetzung der CRM-Maßnahmen, also alles, was mit Kundenbindung zu tun hat und den Kommunikation zu unseren Endkunden.
Dann schließe ich die Runde. Hi zusammen, Tobias Wolf, darf seit 2020 bei Thalia, den meisten hoffentlich ein Begriff, wenn ihr schon mal ein Buch gekauft habt, verantwortlich für CRM und Marketing-Channels, letztendlich CRM, Loyalty und das digitale Marketing bei Thalia. Also immer dann, wenn wir irgendwie digital mit euch sprechen, dann kommt das irgendwie aus meinem Bereich.
Super, danke euch. Also ihr merkt, eine spannende Runde, auch verschiedene Branchen. Demnach wird sicher spannend, ein paar Insights von euch zu hören. Vielleicht zum Einstieg, ich darf ja noch Gastgeber eines Podcasts sein und habe da so eine Standardfrage, die ich fast allen stelle, die bei mir zu Gast sind. Und zwar, was ist euer persönliches Loyalty-Lieblingsbeispiel? Was packt euch so am meisten? Ist ja jeder von uns auch Kunde. Und vielleicht Uta, mit dir an.
Ja gut, ich bin natürlich wahrscheinlich ein bisschen vorgenommen. Aber Wyndham Rewards ist tatsächlich eines der besten Loyalitätsprogramme, die ich kenne. Für mich ist hauptsächlich, weil es geht um den Kunden bei uns und nicht um das Programm selber. Es geht um den und die Einfachheit oder die Accessibility von diesem Programm für alle Mann ist sehr hoch geschätzt. Und wie gesagt, wir haben 122 Millionen Kunden momentan in dem Programm und das sind in den letzten 5 Jahren eine Steigerung von fast 50% gewesen. Und ich würde sagen, das ist auch mitunter ein Grund.
Danke. Johannes?
Ja, die Frage war ja, was ist gerade ein spannendes Loyalty-Programm? Und ich glaube, also wenn man so ein bisschen auf die Zahlen guckt, gerade im deutschen Handel sieht man auch in der App-Nutzung, Lidl Plus geht extrem durch die Decke. Das ist ein super integriertes Programm. Man merkt, dass es wird an der Kasse gelebt im Markt, aber es geht auch immer mehr in Personalisierung. Also so langsam kommen die Personalisierungscases und das finde ich super spannend, vor allem auch, weil es international mit einer App funktioniert. Ich finde, das haben Sie sehr gut umgesetzt, die Kollegen aus Heilbronn.
Danke. Heike?
Ja, für mich, ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. Also ich habe mir überlegt, okay, wo bin ich denn wirklich treuer Kunde und in welchem Programm sozusagen? Und mir ist dann eingefallen, okay, das war so eins der ersten, was ich als Loyalty-Programm so wahrgenommen habe. Das war Amazon Prime, weil es tatsächlich so einfach ist, einen unglaublich guten Vorteil gegeben hat, immer mehr Vorteile hinzugeschaltet hat, ohne dass ich als Nutzer rechnen muss, ohne dass ich irgendwie nachvollziehen muss, was ich mache. Es lohnt sich irgendwie ab 4 Bestellungen oder sowas. 20 Bestellungen sind es, glaube ich, mittlerweile, aber das war was, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe das einmal abgeschlossen und seitdem ist das ziemlich tief drin, würde ich sagen. Ja.
Spannend. Tobias?
Bisschen kleiner vielleicht, aber ich muss sagen, ich bin großer Fan vom Rituals Loyalty Programm. Ich finde, die schaffen es extrem gut, die Marke zu emotionalisieren und deren eigentlich total überteuertes Produkt einem damit immer wieder zu verkaufen. Und ich traue es mich kaum zu sagen, aber ich bin auch Hilton Honors Fan. Aber naja, vielleicht müssen wir dann gleich sprechen.
Lex. Ja, ich kann vielleicht einen kleinen Teaser geben für später, weil wahrscheinlich werden wir noch drüber sprechen, dass Flix zumindest noch kein Loyalty-Programm hat. Ich glaube, ich kann auch relativ gut erklären, warum das so ist, aber mehr dazu später. Ich glaube, Loyalty-Programme haben ja im Idealfall so einen Win-Win-Effekt. Also es gibt quasi Benefits für den Kunden, aber auch gleichzeitig dann diesen Lock-In-Effekt für die Marken. Und ich habe lange Zeit bei einer großen Beratung gearbeitet, war dann auch Lufthansa-Senator und ich fand da ein Feature ganz spannend, das finde ich auch für Flix zum Beispiel auch anwendbar ist. Und zwar gab es da, wenn man privat reiste und dann quasi als Senator unterwegs war, hat man immer, wenn verfügbar, einen freien Nebensitz bekommen. Und das fand ich eigentlich eine clevere Idee, weil man schafft es irgendwie dem Kunden was abzusellen, was wenn der Flieger nicht ausverkauft ist, kostet es Lufthansa nicht so viel, irgendwie zu sicherzustellen, dass halt dieser Platz frei ist. Und als Senator hat man sich immer gefühlt, ach Mensch, das ist aber praktisch, ich muss hier jetzt nicht irgendwie um die Armrest irgendwie mit meinem Nachbarn kämpfen. Und das fand ich eigentlich ein schönes Beispiel von Win-Win, weil auch auf der Seite der Lufthansa da jetzt keine enormen Kosten anfallen.
Ja, spannend, ja. Aber ihr habt jetzt einige Loyalty-Programme genannt, also schöne Beispiele. Uta, vielleicht zu dir. Du hast erwähnt, ihr habt Wyndham Rewards, oder? Ja, generell Loyalty-Programme ein Thema, das bin schon ein paar Jahre im Marketing zu Hause auch mittlerweile und war so in den 2000ern mal ein großer Boom. Dann ist es ein bisschen abgeflacht, aber die letzten paar Jahre wieder wie Pilze aus dem Boden gesprossen, die Programme und auch Revamps und so weiter. Und ihr habt auch ein Programm, hast du erwähnt vorher, Wyndham Rewards. Wurde gerade vorher genannt, die Konkurrenz hat auch Programme, also Hilton und Marriott und auch kleinere Ketten haben ja auch ihre Programme. Und ich sag mal so, von außen betrachtet funktionieren alle plus minus gleich, hat Punkte, Statuslevel etc. Wie schafft ihr es euch da zu differenzieren? Also warum seid ihr da besonders und könnt ihr die Kunden irgendwie halt vielleicht doch besser binden wie die Konkurrenz?
Ja, in der Tat, das ist natürlich immer eine Herausforderung und das war genau, was ich am Anfang meinte, dass die unkomplizierte Programme sehr oft sehr gut greifen. Mareike, du hast es gerade erwähnt und das ist tatsächlich bei uns auch wirklich unser USP. Also wir haben eine sehr einfache Struktur, es ist sehr einfach, das Programm zu verstehen und man kommt sehr schnell zu Gewinne beziehungsweise zu den Punkten und so. Als Beispiel kann man pro qualifizierten Aufenthalt kriegt man 1000 Punkte Minimum und ab 5 Aufenthalte kann man schon auf den nächsten Level ankommen. Also es geht sehr, sehr schnell, es ist sehr einfach und man hat eine Wahnsinnsauswahl natürlich mit 8300 Hotels weltweit. Das heißt, wir haben sehr viele Kunden, die natürlich in geschäftlich irgendwo in der Stadt, vielleicht in einem 3-4-Sterne-Unternehmen übernachten und dann aber in einem schönen Resort mit ihrer Familie in Griechenland bei uns dann die Punkte lösen können. Das andere, das wir auch haben, sind natürlich Partnerschaften. Wir machen ganz viel mit Experiences, also dass es nicht nur rein die Hotellerie ist, sondern Erlebnisse, die die Kunden auch bekommen können, da noch dazu.
Und freie Hotelnächte gibt es auch, oder Upgrades, wenn wir das Beispiel von dir nehmen. Also wenn ich einen Status habe, kriege ich dann auch je nachdem kostenlose Upgrades oder mal...
Genau, da kriegt man natürlich alle möglichen Benefits und so. Die sind natürlich dann immer alle mit inklusive, je nachdem auf welchem Level man ist, kriegt man natürlich die Benefits entsprechend, ist klar.
Wechseln wir vielleicht die Branche, Johannes, zu dir, DM. Ist ein bisschen ähnlich, oder? Ihr verkauft, sage ich mal, auch Produkte, die nicht exklusiv sind bei euch, sondern die Konkurrenz, Rossmann, Müller oder auch im Supermarkt teilweise, also sage ich mal Shampoo, Waschmittel, Babypflege, Babynahrung, solche Sachen. Also stelle ich mir vor, habe ja auch einen langen Handels-Background, über das Produkt zu differenzieren ist nicht so einfach, oder? Also man muss andere Wege finden. Findet es bei euch primär über den Preis statt und Rabatte und Punkte, oder wie schafft ihr es als DM eure Kunden zu binden?
Ja, das ist natürlich ein spannender Punkt. Für uns die, oder für die, die es nicht wissen, wir haben einen DM-Dauerpreis, der ist immer mindestens 4 Monate gültig. Das differenziert uns auch ein Stück weiter, Mike. Das heißt, schon mal nicht über den Preis, aber beziehungsweise nicht über die Angebote. Wir versuchen natürlich immer den besten Preis zu haben. Aber letztendlich geht es uns um ein Gesamterlebnis für den Kunden. Das heißt, es fängt an, wenn der Kunde den Markt betritt, das Gefühl, das er hat, in den Markt betritt. Es geht weiter über unsere Kolleginnen und Kollegen, die zu einem großen Teil Drogisten sind und auch die Beratung liefern können. Es geht weiter über die Eigenmarken, die wir haben, wo wir uns natürlich differenzieren können, wo viele unserer Eigenmarken auch echte Love Brands sind. Und es geht natürlich dann auch weiter in unser digitales Ökosystem, wo wir in unserem digitalen Ökosystem Kundinnen und Kunden natürlich einen Mehrwert anbieten, Mehrwerte dafür, wenn sie sich authentifizieren und wir sie dadurch kennenlernen und dadurch eine persönliche Kommunikation aufbauen können. Aber nicht nur die Kommunikation, sondern auch echte Mehrwerte, Services, Express-Abholung im Markt etc. Deshalb ist es für uns eine Gesamtkomposition, über die wir uns differenzieren. Und die Loyalty-Programme sind natürlich dann eine Möglichkeit, damit Kunden sich gerne bewusst authentifizieren, weil sie wissen, dass mit jeder Authentifikation letztendlich ein Mehrwert verbunden ist, aber sie dann weiterkommen in eine relevante Kommunikation, relevante Angebote.
Danke dir. Vielleicht gerade eine Anschlussfrage. Ihr seid ja auch bei Payback dabei und habt eben auch quasi euer eigenes Programm on top, also DM-App und verschiedene Vorteile etc. Gab ja da gerade in den letzten Jahren oder sehr kürzlich ein paar Veränderungen bei Payback auch, gewisse neue Player, gewisse, die ausgestiegen sind und ihr eigenes Ding jetzt machen. Wie ist bei euch so diese Abgrenzung? Also warum macht ihr beides und welchen Wert hat für euch Payback und das eigene Programm oder eure eigene App und die eigenen Vorteile, die ihr on top habt zu Payback?
Ja, also da muss man natürlich dazu sagen, wir sind seit 25 Jahren im Payback-Programm. Das heißt, wir haben es schon echt eine lange Zeit, das sammeln wir Daten, beziehungsweise haben auch viele First-Party-Data-Daten in dem Kontext. Und für uns ist es kein Entweder-Oder, es sind sowohl als auch. Mit Payback geben wir Kundinnen und Kunden mit jeder Transaktion Basispunkte und das ist natürlich ein Grund, sich zu authentifizieren. Und im Endeffekt glaube ich, und das ist auch nach wie vor meine Überzeugung, ein Multipartnerprogramm ist tendenziell immer stärker als ein Single-Partner-Programm. Denn wenn ich weiß, was ein Kunde noch kauft, was ihn noch interessiert, wenn ich zusätzliche Datenpunkte in meine Kommunikation einfließen lassen kann, dann wird meine Kommunikation im Endeffekt relevanter und besser für den Kunden. Und so leben wir das auf jeden Fall.
Und daher geht es ja ein bisschen, man sagt es im Loyalty, du hast die Reward-Seite, also eben Punkte oder so Cashback oder irgendwas, und die Recognition, eher so die Wertschätzungsseite, dann macht ihr quasi die Reward-Seite über Payback und die Recognition-Seite eher über zusätzliche Vorteile, die ihr dann in der DM-App habt und so weiter.
Nee, es kommt ein bisschen darauf an, was die Präferenz des Kunden ist. Wenn wir sehen, dass Kunden und Kunden ganz stark mit Punkten interagieren, dann kriegen sie vornehmlich natürlich auch Punkte. Und vor allem dann, wenn sie ihre Konten verknüpft haben, das heißt das Payback-Konto und das DM-Konto, wenn es verknüpft ist, dann ist die vornehmliche Währung ist dann Punkte.
Okay, spannend, ja. Maike, ich überspringe dich schnell, ich gehe ganz schnell zu Tobias, weil ihr habt eine ähnliche Situation, würde mich auch deine Meinung interessieren. Also ihr habt ja den Kultclub, heißt das, muss ich schnell spicken. und gleichzeitig seid ihr auch Payback-Partner und ihr habt ja noch eine Besonderheit, weil ihr habt die gibt die Buchpreisbindung und ihr dürft zum Beispiel keine Payback-Punkte auf viele Artikel geben. Hat sich für mich ein bisschen umso mehr die Frage gestellt, oder warum macht ihr beides und nicht nur ein eigenes Programm, sondern setzt halt auf ein hybrides Modell und seid da bei Payback auch dabei?
Ja? Ja, genau. Wir haben quasi sowas Ähnliches wie den DM-Dauerpreis, die Deutsche Buchpreisbindung. Die sichert im Grunde so ein bisschen das Kulturgut-Buch ab und macht es natürlich für Loyalty dann relativ schwierig, ne? Weil wir können auf einen großen Teil des Sortiments keine Incentives geben. Wir haben tatsächlich mittlerweile aber deutlich mehr als Bücher. Also alle, die schon mal in der Buchhandlung von uns waren oder im Shop sehen, der Anteil von Spielware nimmt da auch deutlich zu. Und wir haben im Grunde zwei große Vorteile im Payback-Programm. Der eine Vorteil ist eben, wir partizipieren von einem großen Multipartnerprogramm, was eben auch über die Vielzahl der Partner Leute ins Programm reinholt, was für uns ja aufgrund der etwas schwierigen Incentivierung deutlich komplexer ist, ja, weil wir können eben nicht sagen, wenn du dieses Buch kaufst, dann kriegst du heute 10% Rabatt. Und ein kleiner weiterer Vorteil ist, Punkte dürfen aber durchaus auf Bücher eingelöst werden. Ja, und dadurch sind wir im Payback-Programm sicherlich einer der Partner, die da ein attraktives Angebot für die Punkteeinlösung geben. Buch ist ein relativ emotionales Produkt, ne? Deutlich emotionaler als eine Salami oder irgendwas, was man vielleicht bei den anderen Partnern bekommt. Und davon profitieren wir. Und wir haben eben on top, aber weil wir natürlich die Herausforderung haben, dass vielleicht auch nicht jeder Buchkäufer, insbesondere Buchkäufer, Käuferinnen, die besonders in diesem Sortiment nur kaufen, dass die vielleicht nicht unbedingt immer die perfekten Payback-Nutzer auch sind und wir da eben auch die Akquise schwierig machen können, haben wir den Kultclub hinzugefügt. Der Kultclub ist quasi wie so eine Art Added-Value-Programm. Ich muss aktuell noch, das ändert sich dieses Jahr, schon mal kleiner Spoiler, Payback-Mitglied sein, um im Kultclub Mitglied zu werden. Und dann bekomme ich eben vor allen Dingen auch noch, ähnlich wie in der DM-App, weitere Vorteile auf Sortiment. Vor allen Dingen aber die Möglichkeit, zu exklusiven Veranstaltungen eingeladen zu werden, zukünftig auch vermehrt exklusive Ausgaben, signierte Ausgaben zu bekommen und bekomme relativ viele Vergünstigungen rund um das Produktbuch. Und damit schaffen wir so ein bisschen eben eine große Masse an Kunden im Programm zu akquirieren, aber gleichzeitig eben auch für die Kunden, die primär auf das Buch fokussiert sind, trotzdem Leistungen anzubieten, wenn sie bei uns sind.
Ja, spannend, danke. Jetzt gehen wir vielleicht zurück, Mareike, zu dir. Ihr habt auch seit kurzem ein Programm, Hello Fresh Rewards, ja, wenn ich jetzt richtig abgelesen habe. Es ist, meine Augen sind nicht mehr die besten, ich muss da wissen. die Mitglieder erhalten da Vorteile auf die Anzahl bestellter Boxen, wenn ich das richtig recherchiert habe. Aber eigentlich, euer Business ist ja, oder in eurem Business per se steckt ja nicht schon Loyalty drin, weil es ist ein Subscription-Business und euer primäres Ziel ist ja wahrscheinlich, Kunden zu halten und Churn zu verhindern, also die Abwanderung der Kunden zu verhindern. Was steckt hinter der Einführung des Rewards-Programms? Also welche Rolle spielt das in dem Kontext Kundenbindung Churn Prevention?
Ja, also ich glaube, man muss ein bisschen den Kontext auch sehen. Also wir kamen ja aus einer massiven Wachstumsphase. Ne? Ich habe es vorhin kurz mal so lapidar angedeutet. In Corona hat wahrscheinlich jeder mal HelloFresh probiert. Das hat sich zumindest so angefühlt, kann ich mal sagen. Und haben das erstmal versucht zu wuppen. Und dann ging es um den Bereich, okay, aber wie kann es denn sein, dass es überall Neukunden und Reaktivierungsrabatte gibt und die aktiven Kunden, die in unserem Abo-Modell sind, die sind halt im Abo-Modell und haben da jetzt nicht diese zusätzlichen Anreize. Jetzt ist unser Abo-Modell nicht so, dass man irgendwie einmal im Voraus bestellt, sondern der Kunde kann jederzeit, jede Woche pausieren, er kann jederzeit canceln, es ist super flexibel, ist auch ein Benefit, den Kunden gerne mögen. Und da haben wir dann wirklich lange erstmal in unser Produkt investiert und gesagt, okay, um Loyalität auch zu fördern und ein Loyalty-Programm einzuführen, müssen wir natürlich auch irgendwas haben, was ein Benefit ist. Und haben da tatsächlich wirklich lange, lange getestet, Produktpalette erweitert und uns jetzt so langsam an diesen Kern rangearbeitet, wo ich sagen würde, okay, es geht halt darum, dass es einfach ist. Kunden sollen einfach im Kaufverhalten bestätigt werden. Es soll wirklich Markenbindung und Loyalität und Produktbindung verstärkt werden und nicht, also ich sage jetzt mal lapidar, kein zusätzlicher Schnickschnack, sondern es gibt halt wirklich Benefits, die das Produkterlebnis verstärken. Also mit der, achten Box mal gratis Shopping, also gratis Versand, das ist immer nett. mit der 10. Box vielleicht ein zusätzliches Add-on oder ein gratis Fruchtkorb. Also weiß jetzt nicht, ob das die Add-ons sind, die werden ja auch personalisiert, aber Benefits, die halt in Summe das Bestellerlebnis einfach erhöhen und verstärken und uns dann hoffentlich auch die Markenbindung einführen, ja.
Ja, super, danke. Ja, finde ich auch spannend, was du gesagt hast, oder zuerst mal Produktstimmen, hast du vorher auch, Alexander, erwähnt, oder? Weil wenn die Basisleistung nicht stimmt, dann brauche ich auch kein Loyalty-Programm machen, ist so meine Erfahrung, weil dann sie zuerst lieber die Basisprobleme lösen, ja? Oder die müssen gelöst sein, besser gesagt. Ja, kommen vielleicht gerade zu dir, Alexander, zu Flix. Ihr habt kein, der Einzige in der Runde, quasi die kein klassisches Loyalty-Programm haben. Jetzt anders wie halt Hotelketten oder Airlines oder so, die mittlerweile die meisten irgend so ein Programm betreiben, oder? Ist das bei euch eine bewusste Entscheidung, dass ihr das nicht macht? Und wie geht ihr das Thema Kundenbindung an? Also ist es Preis oder ist es andere Maßnahmen, die ihr da habt?
Also natürlich der Preis ist schon das, was die meisten natürlich mit uns assoziieren. Ich glaube aber der Kommentar mit Produkt ist was, was wir auch wirklich in unseren Daten sehen, dass mit der Zeit tatsächlich Kunden nicht nur der Preis wichtig ist, der ist weiterhin super wichtig, aber den Kunden ist auch wichtig die Anbindung, die Frequenz und das Produkt an sich. Und ich glaube, das ist der wichtigste Hebel natürlich an Loyalität zu arbeiten. Grund, warum wir aktuell noch kein Modell haben, und also wir schauen uns das tatsächlich sehr intensiv an, ich glaube auch, gerade aus meiner Beratervergangenheit habe ich selber viele Loyalitätsprogramme bei Hotels oder bei Airlines und so weiter genutzt. Oftmals gibt es halt zwei Gründe, wann es sehr, sehr viel Sinn macht und wann der Business Case sehr positiv ist. Das ist zum einen den Case, den Uta meinte, wenn man Businessreisender ist und dann privat Dinge einlösen kann. Das ist jetzt bei Flixbus zumindest und Flixtrain aktuell noch nicht so der Fall. Und der zweite Case ist, wenn es ein 1-zu-1-Produkt ist. Also wenn es dann wirklich die Frage ist, sitze ich im Hilton oder im Wyndham oder im Marriott und ich gehe irgendwo hin, weil ich eben dort die Punkte sammle. Und gerade in unseren Kernmärkten in Europa ist es halt sehr schwierig, weil ganz plakativ würde ich sagen, es sitzt sich jetzt niemand in den Flixbus im Vergleich zum ICE, nur weil wir jetzt ein Loyalitätsprogramm haben und er hier plötzlich Punkte sammeln kann. Nichtsdestotrotz, ja, also deswegen wird der Business Case ein bisschen kleiner und dann ist die Frage, wer sind die Konkurrenten? Ich kämpfe dann vielleicht nicht gegen die Deutsche Bahn, sondern ich kämpfe dann gegen OTAs, also sowas wie Trainline, Omio und so weiter. Also die Frage ist, wer akquiriert den Kunden und wer ownt den Kunden? Aber dann geht es eben darum, also ist der Business Case deutlich kleiner, aber es geht darum, wer kriegt am Ende die Marge? Aber fairerweise, wir sind mittlerweile auch in Indien, wir sind in Mexiko, wir sind in Chile, wo tatsächlich Bus einfach das Mobilitätsprodukt schlechthin ist. Und deswegen schauen wir uns immer stärker an, was gibt es für Möglichkeiten, sowohl lokal als auch global Loyalitätsprogramme oder Produkte einzuführen.
Spannend, ja. Wir haben es ja generell bei euch ein bisschen Herausforderung, wie du es gesagt hast, also vor allem in unseren Gefilden oder ist vielleicht jetzt in anderen Ländern anders, aber ihr habt, stelle ich mir vor, ich kenne jetzt eure Zahlen oder eure Daten nicht, aber ihr habt wahrscheinlich eine relative tiefe Kauffrequenz, oder? Das in der Regel fährst du wahrscheinlich nicht jede Woche Flix oder wahrscheinlich nicht der Standard-User. Ja, wie schafft ihr es oder woran arbeitet ihr, um den Customer Lifetime Value zu erhöhen? Was sind so eure Trigger, die ihr da versucht zu setzen?
Ja, genau. Ich glaube, es kommt erschwerend natürlich hinzu, dass unser Produkt eher eine Frequenz hat, die 2, 3, 4, 5 Mal im Jahr ist und nicht jetzt wie bei Uber oder vielleicht bei Hotels, wenn es um Geschäftsreisen geht, tatsächlich deutlich stärkere Frequenz. Und tatsächlich, was wir uns auch angeschaut haben, ist wieder einmal das Produkt. Also wir haben zum Beispiel eine große Analyse gemacht und so ein Machine Learning Modell aufgesetzt, wo wir uns angeschaut haben, okay, welche Faktoren bestimmen denn Kundenretention, also ist es irgendwie Pünktlichkeit, Information, weiß ich nicht, dreckige Toiletten, was es alles eben für Dinge gibt, die bei so einer Reise schiefgehen können, um dann auch Investmententscheidungen zu priorisieren. Also investiere ich lieber irgendwie in Facilities, in bessere Station, Display etc. oder gucke ich, dass ich irgendwie an den Timetables ein bisschen schraube, um versuche, die Verspätungen zu vermeiden. Das ist, glaube ich, der Haupthebel. Und natürlich dann die üblichen Methoden, die man im Marketing natürlich hat. Also natürlich, wenn der Kunde dann schon mal gekauft hat, unsere App hat, uns seine Daten gegeben hat, dann ist natürlich auch schon an uns, die Person mit CRM so zu bespielen, dass wir im Idealfall, und das geht ja auch natürlich an die Zuhörenden, man ermuntert, hey, probier doch das Produkt nochmal aus, weil ich glaube, es gibt für viele Menschen Anwendungsfälle, wo der Flixbus tatsächlich eine sinnvolle Idee ist. Jetzt nicht jeden Tag, aber vielleicht einmal im Jahr, aber es ist einfach nicht top of mind und ich glaube, da ist unsere Aufgabe durch Kommunikation, das zu durchbrechen.
Sind schon mal da reingespickt ins Tablet, wo ja Fragen aus dem Publikum kommen können oder schreiben kann über den QR-Code und sind einige gekommen so rund um Customer Lifetime Value, was ja auch im Titel des Panels steht. Customer Lifetime Value ist so ein Buzzword, das schon lange auch rumgeistert im Marketing vor allem auch. Gibt Lehrbuchdefinitionen und Praxisanwendungen und was in jedem Unternehmen, das ich jetzt gesehen habe, definiert das anders, oder wenn sie es überhaupt definieren. Daher meine Frage an euch oder eben auch aus dem Publikum. Habt ihr den CLV für euch definiert? Wenn ja, messt ihr das auch und nutzt ihr das auch zur Steuerung? Also dass ihr, keine Ahnung, segmentiert oder priorisiert in der Segmentierung unterschiedliche CLV-Segmente anders ansprecht? Genau, von dem her fangen wir vielleicht mal Mareike mit dir an.
Ja, ja, ja. Kurz und knackig. Also ja, wir nutzen es. Ich würde dazu sagen, es ist noch fragmentiert, also es ist jetzt nicht die einzige Kern-KPI, nach der Kampagnen ausgesteuert werden. Ich glaube, es kommt auch mal ganz, auch da wieder ganz stark aufs Produkt, auf die Definition, auf den Kundenlebenszyklus an sozusagen. Ne? Wenn jetzt jemand einmal im Jahr kauft, dann muss man relativ lang warten, bis man weiß, ob die Maßnahmen gegriffen haben und wie der CLV sich entwickelt. Das ist natürlich anders bei einem wöchentlichen Produkt, ja. Oder mehr Kauf.
Aber ihr steuert dann wirklich auch gezielt Kampagnen aus, wo ihr sagt, Heil-CLV-Kunden spreche ich anders an?
Wie? Ja, also es ist auch da, ne, es wird, bei uns wird sehr viel getestet. Mhm. Wir nutzen es tatsächlich nicht zwangsläufig zur Steuerung der Kampagne ja oder nein, sondern eher zu der Steuerung des Inhalts, also zur Personalisierung.
Mhm. Ja. Vielleicht bei dir weiter, Tobias.
Ja, also wir gucken, glaube ich, jetzt nicht auf einen ganz klassischen Lifetime-Value, der jetzt über viele Jahre hinweg den Kunden vorausprognostiziert oder zurück, sondern wir gucken eigentlich immer auf die Prognosewerte für die nächsten ein oder zwei Jahre. Also der klassische Wert, den wir uns wirklich angucken, ist eigentlich der Customer Annual Revenue, den wir zurück- und vorausberechnen und darauf zum Beispiel auch Entscheidungen treffen, welche Rabatte benötigt ein Kunde in den Bereichen, in denen wir das machen können. Vor allen Dingen nutzen wir ihn aber auch, um zu schauen, wie sich Kohorten entwickeln. Also Kultclub ist ein ganz klassisches Beispiel. Wir gucken uns tatsächlich jeden Kultclub-Member 12 Monate vor und nach Beitritt an, gucken, wie sich der Annual Revenue entwickelt hat, sehen da eben dann auch, dass wirklich so ein Loyalty-Programm einen richtigen inkrementellen Impact hat. Also wir sehen, dass ein Kunde nach der Mitgliedschaft wirklich auch mindestens eine Transaktion mehr macht. Häufig gucken sich ja Unternehmen irgendwie Loyalty-Mitglieder gegen Non-Loyalty-Mitglieder an und sind dann so überrascht, dass die so viel besser sind. Aber ist ja irgendwie auch logisch. Ne? Ich werde ja nur Mitglied in einem Programm, wenn ich eben auch schon ein verhältnismäßig guter Kunde bin. Und die Frage, die ich mir stellen muss, ist, mache ich diese eine Transaktion mehr pro Jahr? Ne? Und steigt damit wirklich auch mein Jahresumsatz nachvollziehbar? Ist in unserer Branche auch ein bisschen sinnvoller, denn wir haben ähnlich wie Flixbus jetzt auch nicht unbedingt, also gibt es zwar auch, das sind aber wenige, die wirklich jede Woche zu uns kommen. Der typische Fall ist natürlich, dass wir auch ein recht saisonales Geschäft haben. Der Durchschnittskunde kommt 2-3 Mal im Jahr, die besseren Kunden kommen 6-7-8 Mal pro Jahr. Dann gibt es noch so ein paar Heavy-User, weiß nicht, ob hier welche davon sind, aber so gerade bei TikTok sieht man die ja recht viel. Von daher ist diese Jahresbetrachtung für uns immer das sinnvollere Konstrukt.
Ja, also eben nicht long-term, sondern eigentlich eine rollierende Jahresbetrachtung.
Genau.
Ja, spannend. Vielleicht Alexander, wie ist das bei euch?
Ja, ich glaube auch so die Jahressicht ist, glaube ich, schon so 12 Monate, 24 Monate ist, glaube ich, schon eine sehr sinnvolle Betrachtung. Ich glaube, wir können noch ein bisschen besser werden zu steuern nach CLV. Also wir haben eine sehr einheitliche Definition innerhalb der Firma geschaffen, die auch sehr einheitlich verwendet wird. Ich glaube aber operativ ist dann auch schon teilweise so, dass man sich irgendwie eher wirklich dediziert Dinge wie Churn Prediction anschaut, was jetzt nicht exakt CLV ist, aber was natürlich sehr stark damit zusammenhängt, um irgendwie zu gucken, welche Incentives kann man geben. Aber ich glaube, das sind wir auch dabei, besser zu werden, um zu verstehen, welcher Kunde braucht welche Anreize, um genau diese eine Fahrt von, ne, wie das eine Buch, das man mehr kauft, oder diese eine Fahrt, die man halt vielleicht doch mehr macht, weil man sich denkt, Mensch, Flixbus ist vielleicht gar nicht so doof jetzt, ist günstiger, passt vielleicht zu meinem Schedule und die Verbindung passt eigentlich, genau die zu machen.
Ja, und das ist ja oft im Kleinen liegt ein großer Hebel, wenn du eine Masse dazu bringst oder viele Leute dazu bringst, halt doch eine Transaktion mehr oder eine Fahrt mehr zu
machen. Also bei 2-3 Fahrten im Jahr, wenn jeder einmal mehr fährt, dann glaube ich, kann ich mich zur Ruhe setzen. Aber also, selbst wenn irgendwie nur ein Prozentteil der Kunden dann sagen, Mensch, eine Fahrt mehr, dann haben wir schon extrem viel erreicht.
Ja, das erstaunt mich immer, wenn wir Business Cases rechnen, oder wie minimale Prozentwerte halt dann absolut relativ viel hinten rausschlagen oder beim Umsatz als wieder eine Zusatzmarge. Oder? Und da vielleicht noch zu euch oder zu Windham, wie sieht es bei euch aus,
CLV? Ja, wir haben, also bei uns ist Customer Lifetime Value sehr, sehr wichtig. Es ist aber auch sehr wichtig, dass wir den Kunden gewinnen, der auch nur einmal bei uns wohnt, aufgrund des Wettbewerbs natürlich, welche Hotels in der Umgebung sind, dass wir sicherstellen, dass die bei uns buchen und auch die Third Parties, ne, diese ganzen Online-Travel-Agencies, Booking etc. Der Kunde, der bei uns bucht, ist natürlich egal, ob er nur einmal kommt oder immer wieder kommt, ein wichtiger Kunde für uns. Beim Customer Lifetime Value ist bei uns natürlich, sind die Daten wahnsinnig wichtig und relevant. Wie oft kommt der Gast? Welche Zimmerkategorie bucht er? Was kauft der Gast im Hotel außerhalb von nur Zimmer? Wie viele Punkte oder wird das Punktesystem benutzt? Werden die Punkte gesammelt? Werden die Punkte ausgegeben und so weiter? Also diese Daten haben wir ja alle zur Verfügung und können dementsprechend auch unsere Kunden sehr, sehr einfach segmentieren und belohnen. Beim Belohnungsbereich geht es um auch so beispielsweise, wir haben jetzt momentan, was wir nennen Member Month. Das machen wir jedes Jahr. Das ist sehr, sehr erfolgreich. Da tun wir auch ganz lange davor auf hinwerben. Das sind 5 Wochen in einem Jahr, wo wir jede Woche eine andere Sache belohnen. Aber das sind ausschließlich für unsere Mitglieder und die kriegen Zugang zu diesen besonderen Erlebnissen und Benefits und so weiter. Und dann haben wir nochmal obendrauf ein Rewards-Programm Inside, unser Rewards-Programm, das heißt auch Wyndham Insider. Das ist, da zahlt man einen Obolus, um ein Mitglied zu sein, aber man bekommt da auch wahnsinnig, also Benefits, wie wir sagen, for money not to buy. Zugang zu Tickets, die man sonst nicht bekommen würde für besondere Konzerte oder Fußballspiele und so weiter und so weiter. Also das sind so diese ganzen Kundenbindungsprogramme, die wir da mit dazu bauen.
Aber das ist dann ähnlich wie Amazon Prime, was Mareike du vorhin gesagt hast, also du zahlst quasi da oder wie?
Genau, ich habe gerade gedacht, das ist ein VIP Kundenbindungsprogramm im Kundenprogramm, habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau, das ist so wie, das ist nochmal genau, eins, genau. Das
aber du musst ein gewisses Level haben, dass du dann einsteigen kannst?
Denn, oder? Ja, und das ist, wie gesagt, da ist noch eine Zahlung dahinter, weil die Zahlung dahinter ist auch nochmal interessanter für den Kunden macht, weil es nochmal eine Mehrwertsteigerung dazu gibt. Genau.
Ja, spannend, ja. Genau. Johannes, vielleicht noch bei euch, DM?
Ja, also wir bei DM schauen da ein bisschen differenziert drauf. Wir haben kein formalisiertes Customer Lifetime Value Modell, aber wir gucken natürlich auf die unterschiedlichen Aufgaben, die wir haben und differenzieren dann natürlich, wenn ich die Aufgabe habe, einen Kunden ins Ökosystem zu bringen oder wenn ich das Verhalten im Ökosystem wertschätzen möchte oder einen Kunden im Ökosystem weiterentwickeln möchte, Kategoriewachstum herbeiführen, oder natürlich auch Churn vermeiden, dann muss ich natürlich unterschiedlich drauf gucken. Für uns gibt es da, wir haben auch lange Gedanken drüber gemacht, es gibt für uns da kein einheitliches Modell, das wir für uns gut in die Anwendung bringen konnten. Aber wir gucken natürlich für die jeweilige Aufgabe jeweils drauf auf die Wirtschaftlichkeit, gucken da drauf, was wir uns leisten können und wollen. Ja, genau, das ist so ein bisschen unser differenziertes Vorgehen.
Ja, spannend, ja, danke. Ich spicke da noch mal ein bisschen kurz in den Fragen. Es sind sehr viele reingekommen. Was noch spannend ist vielleicht, oder, die Kommunikation, also kommt eine Frage rein, kommuniziert ihr auch über A-Tail, also Massenkommunikation, oder ist das alles B-Tail, direkt mit den Kunden? Wie kommuniziert man in einem Programm, oder wie kommuniziert man ein Programm und innerhalb des Programms mit den Kunden? Da vielleicht
wäre weg. Ich kann schon mal starten. Also wir sind ja Wyndham Hotels and Resorts, aber wir drehen jetzt gerade das in eine andere Richtung und leiten unser gesamtes Marketingkonzept global mit Wyndham Rewards. Das heißt, Wyndham Rewards wird unsere neue Dachmarke. Wyndham Hotels and Resorts gehört zu Wyndham Resorts. Wyndham Rewards, Entschuldigung. Und darunter sind die 25 verschiedenen Marken, die wir haben. Also dass wir wirklich mit Wyndham Rewards als erstes leiten und damit unser Marketing, weil das ist für uns bei weitem das Wichtigste. Das ist wie ein eigener Buchungskanal. Der ist wahnsinnig stark und wahnsinnig gesund für unsere Hotels. Ich habe vorhin erwähnt, wir machen viele Hotels, tun ihre Leistungen über Third Parties verkaufen. Die braucht man auch. Wir brauchen den Vertrieb außerhalb des Hotels. Wir brauchen die Distribution. Aber das zahlt man wahnsinnig viel an Commissions und muss, es ist sehr, sehr teuer, es so zu machen. Der Kunde, der mir bei mir direkt in meinem Hotel bucht über meine Webseite, ist mein bester Kunde. Mhm.
Sonst noch zu dem Punkt Ergänzungen oder wie ist das bei euch? Kommuniziert ihr primär BTL oder wirklich auch über Massenmarketing eure Programme?
Also wir haben die Programme eigentlich klassischerweise über BTL. Ich glaube, fällt sicherlich auch auf. Also wir machen sowieso sehr wenig ATL-Kommunikation oder zumindest in der Vergangenheit relativ wenig ATL-Kommunikation. Eben genau auch mit dem Gedanken, einen effizienten Kanal zu finden, wo man mit den Kontakten in direktem Austausch ist. Es ist aber jetzt schon so, und das wird man auch in den nächsten ein, zwei Jahren nochmal deutlicher sehen, dass wir doch recht stark gerade auch nochmal in Richtung ATL versuchen vorzugehen, einfach um so ein bisschen das ganze Thema Marke nochmal stärker zu positionieren. Glaube ich auch ein bisschen heute ja viele Panels oder viele Themen hier auch zum Thema AI. Wie kann man sich ein Stück weit eben als Brand auch nochmal sichtbarer machen, so ein bisschen mit schon der Voraussicht, dass man vielleicht in Zukunft mit SEA und Co. nicht mehr ganz so sichtbar ist, wie man das vielleicht bisher gewohnt war. Und so die Emotionalisierung der Marke dann eben nochmal wichtiger ist und dementsprechend auch ATL-Kommunikation nochmal mehr Bedeutung bekommt.
Mhm. Okay.
Ja, wir können von der Seite haben im Jahr schon 2 bis 3 große Flights, auch Kampagnenflights. Es ist gerade aktuell wieder eine Kampagne draußen zur DM-App, die wir schon aber auch nutzen für Branding und kombiniert eben mit der Einladung, Kunden ins Ökosystem zu holen. Wer es noch nicht ausprobiert hat, jetzt gibt es gerade mit jede Woche ein Geschenk in der DM-App, personalisiert. Also da Rahmen für alle gleich, die Inhalte der Kampagne personalisiert. Und wir sehen natürlich, dass es sehr gut funktioniert, in der Kombination zu sagen, große Peaks zu haben, aber dann natürlich personalisiert weiter zu kommunizieren.
Mhm. Das sonst noch?
Gut. Ja, ich würde sagen, also wir sind da ja noch ein bisschen in den Kinderschuhen im Vergleich zu den Programmen, die schon so lange auf dem Markt sind auch. Bei uns ist tatsächlich so, die Dachmarken sind im Peak kommuniziert, ja. Und wenn man dann Kunde ist, dann laden wir explizit ein. Der Kunde kann sich dafür entscheiden. Das ist wirklich direkte Kundenkommunikation. Es ist in der App, es ist im Web, es ist im Account, über die, sag ich mal, klassischen digitalen Kanäle, weil das Kernprodukt ist tatsächlich auch wirklich noch die Marke und das Produkt, das steht im Voraus. Also HelloFresh Rewards ist jetzt nicht über HelloFresh in dem Sinne.
Ja, ich musste auch eine Weile suchen, bis ich es gegangen. Du hast mir ja gesagt, es gibt es. Ich habe dann mich mal durchgeklickt und es dann gefunden. Also es ist noch nicht sehr offensiv kommuniziert. Ja. Vielleicht noch eine andere Frage aus dem Publikum. Und zwar, wie erkennt man, welche Vorteile innerhalb von einem Programm funktionieren und welche nicht funktionieren? Also wie optimiert man quasi das Programm kontinuierlich weiter? Dazu Erfahrungen, die ihr teilen könnt.
Also wir haben ja kein Programm, deswegen mache ich vielleicht 20 Sekunden und dann können die anderen übernehmen. Aber ich glaube, das, was ich in meiner Einleitung schon gesagt habe, zu verstehen, wo kann ich dem Kunden vielleicht was geben, was mich wenig kostet, aber was ihm einen großen Benefit gibt, also wie dieser freie Nebensitz oder solche Geschichten. Oder zum Beispiel bei uns, wer es mal ausprobieren möchte, ich mache ja sehr viel Werbung für unseren Bus, also man hat vorne diesen Panoramasitz, wo man halt so die ganze Scheibe irgendwie sieht oder sowas. Ne? Und da ist sogar die Überlegung, wenn man den einmal irgendwie gratis anbietet, vielleicht nutzt diese Person dann diesen Panoramasitz irgendwie andauernd, weil sie ihn so super findet. Ne? Also ich glaube, da einen Hebel zu finden, kostet mich wenig, bringt viel. Mhm. Das ist, glaube ich, die große Kunst.
Mhm. Mhm. Ja. Ich glaube tatsächlich, die Basis fängt ja auch wirklich genau da an zu wissen, was wollen denn meine Kunden eigentlich? Was finden die denn überhaupt am Produkt gut, an der Marke? Was, ne, wofür stehen wir für die? Warum sind sie überhaupt bei uns? Und das eher zu verstärken, als zu versuchen, irgendwie zusätzliche, Benefits sind immer toll, aber ob das jetzt wirklich dem Kunden überzeugt, wenn das Produkt dadurch nicht besser wird, glaube, das ist so für mich zumindest auf jeden Fall die Basis, wirklich die Datenerhebung und den Kunden zu verstehen, bevor wir anfangen zu optimieren, was für ein Kundenprogramm man macht.
Definitiv, ja.
Genau, da bin ich genau bei dir. Was ich ganz am Anfang auch gesagt hatte, den Kunden zuerst überlegen, was braucht der Kunde und was sucht der Kunde und dann daraufhin das Programm natürlich aufgestalten. In der Hotellerie ist es schönere Zimmer, die besseren Zimmer, den besseren Blick, kostenfreie Übernachtungen mit der Familie, solche Sachen, die laufen natürlich auch immer.
Ja, und ich glaube, eine Ergänzung ist eben schnell zu verstehen, ob es nicht funktioniert, indem man testet. Also lieber 4-5 Cases mehr testen und dann eben auch schnell wieder abschalten und ganz viel messen einfach. Messen und Kunden befragen. Ja. Und lieber mal mit einem halbfertigen Produkt rausgehen und verstehen, ob es angenommen wird.
Ja, das ist auch der Vorteil, oder? Wenn ich ein Programm habe und direkt mit dem Kunden kommunizieren kann, dann kann ich auch AB-Testings machen und schauen, was funktioniert und was funktioniert vielleicht nicht. Ja. Du vielleicht noch, Tobias? Oder?
Ja, also ich glaube generell, also und im Handel gilt das vielleicht nochmal mehr, die Programme durchaus so flexibel zu gestalten, dass sie eben auch nicht nur ein zentrales Leistungsversprechen haben, was ich dann durchhalten muss. Ich glaube, wir haben so 20 bis, weiß ich nicht, 50 Jahre alle Programme so aufgebaut, dass man Punkte sammelt für jeden Euro. Ich glaube, die Programme heute können flexibler sein, weil ich digital deutlich mehr Möglichkeiten habe. Dann kann ich eben auch schneller Incentives zu- und abschalten, wenn sie mehr oder weniger erfolgreich sind.
18 Sekunden zeigt die Uhr, also von dem her müssen wir noch eine ganz, ganz schnelle Schlussrunde machen. Wenn ihr einen konkreten Ratschlag im Publikum geben müsstet oder dürft, als Berater oder aus eurer Erfahrung, wenn jetzt jemand in das Thema mehr investieren möchte, was würdet ihr ganz kurz und bündig empfehlen? Vielleicht bei dir, Tobias?
Ich würde sagen, das Wichtigste ist, sich am Anfang immer zu fragen, was soll mein Loyalty-Programm eigentlich erreichen? Ganz häufig, glaube ich, gibt es den Punkt, wir brauchen ein Loyalty-Programm, aber man weiß gar nicht genau, warum. Wenn man Daten sammelt, was mache ich mit den Daten? Wenn ich Incentives biete, was sollen die im Gegenzug erreichen, ne, damit ich nicht einfach nur Geld rausgebe? Das ist, glaube ich, das Wichtigste bei jedem Programm.
Zielsetzung.
Ja, und ich glaube, ich würde ergänzen, dass man, glaube ich, nicht aus dem Auge verlieren darf, dass es halt auch zur Marke passen muss. Ne? Also ja, Loyalty-Programme gibt es heute wie Sand am Meer, die funktionieren alle ähnlich, die Kunden wissen, also nicht alle, aber wissen, wie es funktioniert, aber man muss zusätzlich zum Verstehen, warum brauche ich das eigentlich und was möchte ich damit erreichen, auch verstehen, passt das zu meiner Marke und was macht das mit meiner Marke, wie ändert das vielleicht das Kundenverhalten oder wie die Wahrnehmung auch von meinem Produkt in eine bestimmte Art und Weise.
Ja, und ich würde enden mit, Kundenbindung ist eigentlich nicht möglich. Es geht immer eigentlich um eine Beziehung und das ändert ganz viel in der Haltung, wenn ich so rangehe und einfach von beiden Seiten her denke, zu sagen, das ist eine Beziehung, eine Kundenverbindung.
Ja, bei uns Hotellerie, Customer First. Wir müssen immer sicherstellen, dass der Kunde natürlich erst den Kunden anschauen, was braucht er und dann schauen, wie können wir das liefern und wie können wir davon den Mehrwert gewinnen, indem er bei uns direkt bucht.
Ich mache was ganz Bescheuertes. Ich sage einfach genau das, was Tobias gesagt hat, weil also dieses, was will ich mit diesem Loyalty-Programm, ist schon ein sehr, sehr guter Punkt. Ich glaube, in den letzten 3 Jahren haben so viele Menschen mir gesagt, habt ihr schon mal ein Loyalty-Programm gedacht und habt ihr das ausprobiert? Ich glaube, nach einer Minute konnte ich die meisten überzeugen, dass es ein bisschen komplexer ist. Und ich glaube, nur das Programm zu haben, damit man ein Loyalty-Programm hat, ist, glaube ich, nicht zielführend. Aber es gibt sicherlich gute Gründe und man muss halt genau wissen, was will ich eigentlich erreichen.
Ja, definitiv. Dann ja, sind wir 2 Minuten drüber. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Noch zur vorgeschrittener Stunde und guten Abschluss noch der D3Con und ganz herzliches Dankeschön an euch für die Teilnahme und einen schönen Abend alle miteinander.
Wenn ihr weitere spannende Gespräche mit Experten aus der CRM- und Loyalty-Welt hören möchtet, abonniert den Loyalty Talk Podcast auf allen gängigen Plattformen wie Apple, Spotify oder YouTube oder unter loyaltytalk.com. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge des Loyalty Talks.